Happy Shooting, Folge 135 für Donnerstag, den 12. März 2009. Aromatherapie.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
So, können wir jetzt endlich oder was?
Ja, wo wollen wir jetzt mal, ne? Ich starte hier mal den Timer, dass wir das mal im Auge haben.
Oh, mit Timer heute.
Ja, jetzt wird das hochoffiziell.
Ach, Scheiße, Moment mal.
Wenn wir schon überziehen, will ich auch wissen, wie viel.
Oh, wow.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Hast du eine neue Messkampagne? Haben sie dir im Job jetzt irgendwie was mit Metering Measurements gegeben?
Ach, Metering ist doch das große Thema auf der CeBIT gewesen.
Ach so.
Green Computer und...
Na gut, dann miss uns mal.
Ich mess euch mal ein. Hallo, hier ist Boris, da drüben sitzt der Chris.
Mess mich mal ein. Ich werde doch, wir machen ab jetzt
aber
Happy Shooting mit Stechuhr, oder? Wir machen
ja, genau.
Happy Shooting mit Stechuhr. Bing! Zum Anfang einstechen, am anderen wieder aus. Wie nennen wir das denn?
Apropos Bing, jetzt macht gerade der Rechner Bing. Ich mach den mal stumm.
Bing? Ich hab's nicht gehört. Naja gut, also ich bin der Glück Chris, hat. Du bist der Boris. Wir sind zusammen Happy Shooting.
Happy Shooting.
Der Fotopodcast, genau. Wir erzählen jetzt mal wieder, ja, wie lange, man weiß es nicht genau, was über Fotografie. Also ich denke mal, so ein halbes Stündchen kriegen wir heute zusammen.
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen mehr, mal schauen.
Das sollte zu schaffen sein.
Ja, wir haben wieder viele lustige Themen heute. Eine neue Aufgabe wird es geben. Wir haben einen Tipp, einen super Tipp zum Thema eigenes Lichtzelt bauen. Schön günstig.
Wir haben was zum Thema Workshop. Wir haben einen Geburtstag. Was haben wir noch? Wir haben eine Kreuzentwicklung.
Wo bist du denn jetzt? Ich fange von hinten an. Du fängst von vorne an, oder?
Ich auch.
Dann ist meine Liste nicht aktuell, aber das macht ja nichts. Also wir machen heute zwei Workshops parallel. Boris sein, zwei Podcasts parallel. Boris sein, ich meine.
Genau.
Lies doch mal einfach weiter vor. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo du bist.
Ja, eine Objektivreinigung haben wir.
Aha. Du liest den echt nicht von hinten. Na, egal.
Naja, gut, dann haben wir die Kreuzentwicklung.
Es geht um Gyros.
Ja, und zwar intensiv geht es heute um Gyros und es geht um Drag and Drop und Lightroom.
Aha, dann haben wir noch einen kleinen Tipp, auch wieder rund um Lightroom. Allerdings die Folge heute wird nicht wirklich so viel Lightroom haben wie letztes Mal.
Nee, Nachträge halt. Ne?
Nachträge, genau.
Waren die Hörer ja wieder fleißig gewesen.
Ja.
Sagt man das so? Sie waren fleißig gewesen.
Das darf
mein
man
Deutsch
so sagen.
Ist, ja?
Oder? Nee, sie sind fleißig gewesen.
Ja,
oh Gott, Linguisten vor, ich weiß es nicht. Ja, dann haben wir einen kleinen Nachtrag von dem Gewinner, das Licht, der Lichtaufgabe. Und du, Boris, spiel doch mal bitte das Geräusch ab.
Ja, das wollen wir diesmal nicht vergessen. Hier kommt es. Man muss sehr genau hinhören. Achtung. Tja, was
mag das Dir ist
das
da was runtergefallen. Sein? Jetzt spiel halt endlich mal das Geräusch ab.
Das ist schon abgespielt.
Mach nochmal, komm, nochmal.
Na, nochmal, komm.
Jo, Sehr, und mal schauen. Wir werden es am Ende auflösen. Hoffentlich, wenn wir das nicht auch vergessen.
Ja, welche Kamera wird das wohl gewesen sein? Ihr könnt mitmachen, ihr könnt nichts gewinnen, aber tja, vielleicht habt ihr es geschafft. Dann könnt ihr euch ganz doll freuen.
Jo.
Warum auch nicht?
So, kurzer Status, aber wirklich nur ganz kurz über die Workshops. Der Berliner Workshop, der ja in 14 Tagen, in 3 Wochen losgeht, also am 3. April, der ist mit 18 Teilnehmern fast voll, 20 nehmen wir maximal, also 2 Plätze sind noch frei. Was kommt dann noch? Tübingen, ja, ist auch schon über die Hälfte voll, Klosterworkshop ist nach wie vor ausverkauft.
Und ist der letzte Platz weggegangen?
Ach so, warte mal, muss ich jetzt schauen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Da ist noch einer komisch markiert hier auf der Liste. Da muss ich nochmal mit den Leuten vom Kloster reden.
Ja.
Also wer noch ins Kloster will, der kann es einfach mal probieren auf der Website happyshooting.de/workshop.
Richtig, weil da war ja ein Platz frei geworden. Ich weiß nicht, ob der schon weg ist.
Genau, aber was wir ganz dringend nicht vergessen wollen, sind die Nordheimer Workshops im Juni.
Genau, denn da sind noch reichlich Plätze frei. Wir sprechen nachher mal kurz für wen diese Workshops interessant sein könnten.
Genau, das ist nämlich eine Frage, die reingekommen ist. Ja, ich will ja gern, aber ich weiß nicht, wo.
Genau, einmal im Juni und einmal im Oktober hier in Northeim sind sehr, sehr spannende Workshops, schätze ich mal so.
So, jetzt, und das, natürlich sind die spannend, da sind ja wir beide dabei, hallo?
Also ich finde die sowieso immer spannend, von daher.
So, der Sven hat uns geschrieben, hallo ihr beiden oder vielleicht mal so, hallo liebes Moderatorenteam.
Sehr verehrter Sven.
Wir sind doch hier nicht beim Radio. Wahnsinn, klasse, hurra, yes. Und dann 4 Ausrufezeichen. Also das nenne ich mal Glück. Nachdem ich euch schon lange verfolge, habe ich mir nämlich vorgenommen, nicht mehr nur, wie hattet ihr das so schön mal gesagt, nicht nur ein Nerd zu sein, sondern mitzumachen, rauszugehen, auszuprobieren und. Also habe ich jetzt endlich geschafft, dieses Mal auch ein Foto einzureichen und die Glückswürfel waren auf meiner Seite. Ich muss auch sagen, es waren wieder sehr viele gute Fotos bei. Hut ab.
Okay. Kann ich nur unterstreichen.
Aber Wahnsinn. Also da geht es um die Lichtaufgabe. Schreibt zu seinem Foto. Das Foto ist in meinem Wohnzimmer entstanden. Altberliner Wohnung, in Klammer hoch. Alter Messingdeckenleuchter. Dort habe ich abends von der Leiter aus mit den Einstellungen Blende 4, ISO 800, 58 mm Brennweite und 1/160 das ein oder andere Foto durch den Leuchter geschossen und das letzte war es dann. Der Leuchter hat 6 Glühlampen und wenn alle eingeschraubt sind, leuchtet er so schwach, in Klammer kein Dimmer. Sobald eins rausgeschraubt wird, wird der Leuchter auch heller. Na klasse.
Ja, schreibt, komisch ist aber so. Schon etwas älter. Die sind wahrscheinlich alle in Reihe geschaltet.
Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich.
Nee, aber in Reihe geht ja nicht, dann werden sie alle aus. Ne?
Also ja, wie früher, ne? Am Christbaum. Ein Kerzchen abdrehen und dann mal gucken, wie lange Mama braucht, um die alle dieses rausgedrehte Kerzchen zu finden. Genau. Was schreibt er weiter? So, noch 2 Dinge, die ich loswerden möchte. Erstens ein dickes Dankeschön für diesen genialen Podcast mit eurem Mühen, für eure Mühen und auch eure Zeit. Ja, gern doch. Das zweite, naja, ich gebe es nur ungern zu, aber ich habe auch einen an der Klatsche und das ist auch gut so. Denn Happy Shooting, finde ich, macht süchtig und da ich euch zu 99,9% immer auf Arbeit, Auto, Roller, Bus, Bahn und sorry, auch schon mal zum Einschlafen höre, gibt es viele Folgen, die ich bestimmt schon 8-9 Mal gehört habe. Hau! Ja, dann schreibt er, der Podcast ist einfach unterhaltsam und sehr lehrreich, auch bei mehrmaligem Hören, macht weiter so, Dankeschön, viele Grüße aus Berlin, Sven. 8-9 Mal manche Folgen, dann würde ich mal behaupten, diese Folge, in der du jetzt drin vorkommst, die wirst du noch öfter hören.
Meine Zumindest Güte. Zumindest den Anfang. Mhm.
Das soll man aber nicht tun. Ich war heute wieder beim Arzt und er hat gesagt, das ist nicht gut, so viel Podcasts hintereinander hören. Da fallen einem die Ohren ab und da fault einem das Hirn weg.
Mhm. Ist das so?
Nee, ich war wegen
dann
was anderem
beim Arzt. Muss ich unbedingt weitermachen damit.
Ich war wegen Reiseapotheke für Nepal beim Arzt.
Und das ist eine ganz andere Geschichte, die an einem anderen Zeitpunkt erzählt werden soll.
So, wir haben noch Zeit. Ja. Boah, du bist ja heute am Durchpesen. Das hast du schon die Uhr gestartet. Na gut.
Ich pese gar nicht durch. Ich wollte jetzt nur nicht wissen, dass du wieder irgendwie gepiekst worden bist. Oder bist du nicht gepiekst worden?
Nein, ich bin nicht gepiekst worden. Ich habe nur mir ein paar Sachen verschreiben lassen, die man halt dort so potenziell brauchen könnte. So gegen Höhenkrankheit und solche Geschichten. Weißt du?
Ach, das ist das, was passiert, wenn man so dünne Luft dann kriegt irgendwie, ne?
Dann kann auch schon mal, wenn man was falsch macht, potenziell dann auch mal so. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber es können schlimme Dinge passieren.
Kann da nicht auch richtig was passieren wegen der Sauerstoffversorgung im Blut und so, dass sie dich dann echt wieder runtertransportieren müssen?
Ja. Sowas? Also das Problem ist, wenn du so eine gewisse Höhe erreichst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit des Lungenödems, also die Flüssigkeit aus der Lunge, dann läuft die Lunge voll mit Wasser und dann kommt noch weniger Sauerstoff in dein Blut als eh schon und dann
ja, das ist alles ganz schön und sehr lecker auch, das ist wissenschaftlich auch gar nicht so richtig interessant und ich rede ihn einfach mal platt, bis er aufhört, das wollen wir alles gar nicht wissen, denn wir sind ja eine lustige Show und wollen gar nichts über schlimme Verletzungen, Krankheiten oder blutende Ohren hören, außer sie kommen vom Podcast hören.
Okay, so. Mach doch mal das nächste Thema. Hirnödem, nur so ganz nebenbei noch, aber mach mal.
Hirnödem, das kriegt man nicht, wenn man Fotos aus Lightroom exportiert. ist jedenfalls bisher noch kein Fall davon bekannt geworden. Mhm. Wir sind gefragt worden, wir hatten in der letzten Folge erzählt, dass wir doch die Fotos aus Lightroom direkt nach iPhoto exportieren.
Zumindest die wichtigen.
Ja. Ja, also quasi aus Lightroom exportieren und automatisch in iPhoto importieren. Mhm. Wie wir das denn machen, mit welchem Plugin denn das geht? Nun, ich habe dann einfach mal für euch die Arbeit gemacht und habe bei Google mal Lightroom, iPhoto und Export reingeschrieben und Enter gedrückt und den ersten Treffer hier gleich mal in die Shownotes gestellt auf happyshooting.de.
Boris, lustiger Google-Service, das finde ich gut.
Ja.
Ja, es ist schwierig. Ich habe kürzlich mal gelesen, so die 10 Dinge, die man auf Twitter nicht tun sollte. Und das eine war, das erste oben in der Liste stand ganz groß drin: Twitter ist kein Google-Ersatz. Stell Fragen, die du einfach an Google stellen kannst, doch einfach an Google.
Ja. Richtig, die sind ziemlich gut dabei. Mhm. Aber wir machen das natürlich gerne, weil dafür sind wir ja auch da, wenn es hier um Fotografie geht. Also habe ich das mal rausgesucht, damit das auch mal für die Nachwelt aufgehoben ist, für die, die das jetzt nicht jedes Mal nachhören, sondern die Webseite durchsuchen. Ist auf suffix.be, Blog, Lightroom, iPhoto, Export. Wie gesagt, happyshooting.de, da habe ich es mal verlinkt. Plugin ist einfach zu installieren. Tja, geht ganz gut.
Jo. Ich habe gerade
hier Twitter-Shots reingestellt.
Apropos Twitter, ich habe gerade direkt live in Twitter, und das ist ganz wichtig, dass wir das erwähnen, von Fischbauch. Der fragt nämlich, ob man die Teilnehmer des Berlin-Workshops nicht vielleicht darauf hinweisen sollte, dass man in der Stadt die Umweltplakette fürs Auto braucht. Also machen wir das hier mit. Falls ihr also mit dem Auto nach Berlin kommt und ihr habt irgendwie noch keine Plakette drauf, dann habt ihr ein Problem.
Ich habe eine, aber die ist im Handschuhfach. Geht das auch?
Ich glaube nicht.
Scheiße.
Ich glaube, die muss an der Scheibe kleben.
Dann muss ich, glaube ich, mal die Scheibe putzen, weil sonst klebt die, glaube ich, nicht.
Ja, wir haben aber noch einen Hinweis aus Twitter bekommen. Einen Hinweis von Killer Cup zur Happy Shooting 134, zur letzten Folge, zum Thema Lightroom und Drag und Drop, wo ich ja irgendwie dummerweise behauptet hatte, es ging irgendwie nicht.
Ja, und ich habe mich darüber aufgeregt, dass das nicht so...
Ja, und dann schreibt er, also ich kann aus dem Grid was in zum Beispiel Mail reinziehen, wenn das Foto eine 1:1 Vorschau hat. Und dann schreibt er, und in Mail kann man das dann unten, Mail kannst du es dann vergrößern, verkleinern, das ist eine Funktion von Mail. Mhm. Jetzt hast du ein bisschen rumgetestet.
Ja, weil ich war natürlich neugierig und dachte, vielleicht hat sich ja was geändert mit den neuen Lightroom-Versionen, weil es ist ja schon länger her, dass ich das probiert habe. Aber ich musste feststellen, dass sich nichts geändert hat, außer ich habe irgendeine Einstellung übersehen, aber so viele Einstellungen gibt es ja dann auch wieder nicht. Selbstverständlich kann ich aus Lightroom heraus einen Drag and Drop machen in den Finder und auch nach Mail rein, und das ist überhaupt gar kein Thema, aber ich kriege eben immer das RAW-File, also diese .cr2 ist das bei mir, weil ich halt eine Canon RAW habe. Und das hilft mir jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel weiter, dann habe ich das Kamera-RAW in der Mail. Und lustigerweise dreht Mail das Bild nicht mal richtig rum. Das fand ich ganz besonders lustig. Bei einem Hochkantbild war es dann quer in Mail. Obwohl ja eigentlich RAW-Dateien von OS 10 sowieso angezeigt werden. Aber in Mail komischerweise nicht richtig gedreht. Ganz merkwürdig. Hm. Und daran hat jetzt auch nichts geändert. Ich habe extra explizit für das Bild auch eine 1:1 Vorschau nochmal auf Knopfdruck da quasi rendern lassen. Und habe das nochmal versucht, ich kriege immer nur die RAW-Datei, nie das JPEG.
Und bei mir ist das auch so, also komischerweise geht das so nicht. Ich habe es dann auch noch mit einer Photoshop-Datei, mit einem PSD versucht, und auch da sehe ich dann zwar in der Mail das Bild und kann auch die Größe einstellen, vielleicht macht Mail dann eine Art Umrechnung, aber wenn ich es vorm Abschicken aus dem Mail wieder zurückziehe, irgendwo auf dem Desktop, dann ist es nach wie vor das Photoshop-File. Also insofern das JPEG. Wie machst du das?
Tja. Also, wenn Killer Cup da tatsächlich ein JPEG rausgezogen kriegt, ohne dass er jetzt vorher ein JPEG in Lightroom importiert hat, weil das geht natürlich. Also, wenn ich Fotos in JPEG fotografiere und ich habe die in Lightroom drin, um sie da drinnen zu verwalten, dann kann ich die natürlich auch per Drag and Drop wieder rausziehen. Logisch.
Logisch.
Aber der Trick ist ja nun gerade, dass man eben RAW-Dateien da drinnen hat und per Drag and Drop aber ein entwickeltes Full-Size JPEG daraus ziehen kann.
Genau.
Das wäre der Witz an der Sache. Und das geht leider nicht.
Tja. So, dann hatten...
Man kann nicht alles haben.
Dann hatten wir letzte Woche eine kleine Kontroverse. Dann habe ich gesagt, Leute, scheißt den Boris mit Mail zu.
Was ihr auch gemacht habt.
Was ihr auch gemacht habt. Und wir haben eine ganze Menge Zeug bekommen. Die Frage war, ist im, also das ist jetzt die Gyros-Frage, sprich die Gyroskop-Frage, ist im Objektiv, und zwar in den Objektiven mit Bildstabilisator, und da kenne ich jetzt besonders die Canon EOS, ist da ein kleiner Kreisel drin oder nicht?
Genau. Und du hast gesagt, da ist wirklich ein sich rotierendes Element drin oder mehrere davon. Und ich habe gesagt, na, also dieses Sirren und so, das ist doch bestimmt eher das Geräusch, was passiert, weil eben eine Linsengruppe bewegt wird. Da muss ja auch ein Motor drin sein, der das Ding antreibt. Dass da mit Sicherheit nichts drin ist, was sich dreht. Ja, das war so meine Aussage. Ja, und wie das aussieht, haben wir... Also wenn man das jetzt diplomatisch macht, ja, dann haben wir beide ein bisschen recht.
Also nee, also Punkt 1, Gyroskop kommt aus der Drehbewegung, das ist klar. Tatsache ist aber, und da habe ich jetzt auch mittlerweile so ein bisschen in den Canon technischen Informationen nachgeschaut, dass Canon tatsächlich da zwar Gyroskope verbaut, aber das sind eben keine, die sich drehen, sondern das sind schwingende Elemente, die quasi so in einer Ebene hin und her schwingen und damit auch ihre Richtung behalten.
Sind mikroskopisch klein und nennt sich dann Mikrokreiselsensor. Und die schwingen halt und haben dann einen gewissen Effekt.
Also die haben, die haben den gleichen Effekt, als würde da ein Kreisel rotieren. Genau. Das hat uns der, lass mal schauen, der Daniel hat uns das ganz ausführlich erklärt.
Ja, da gehen wir mal durch, mal gucken, wie weit wir kommen. Er schreibt, hallo ihr zwei. Ich wohne in Frankfurt am Main, bin gerade in den letzten Zügen meiner Diplomarbeit Informatik im Bereich digitale Bildverarbeitung und Robotik. Vor 3 Wochen habe ich mir meine erste DSLR, eine Nikon D80, gekauft. Da ich aufgrund meiner Diplomarbeit im Moment keine Zeit habe, mich mit dieser zu beschäftigen, habe ich angefangen, eure Podcasts, Happy Shooting, Tips from the Top Floor und Ensonic zu hören und bin sehr begeistert davon.
Also da haben auch schon manche Leute ihr Studium geschmissen deshalb, weil sie ständig uns zugehört haben. Wollte ich nur mal sagen, Vorsicht.
Ja, vorsichtig. Zu eurer Frage bezüglich der Objektivstabilisierung. Eine Objektstabilisierung haben wir noch nicht. Ja, Objektivstabilisierung. Nikon verbaut auf jeden Fall in der Coolpix 8800 Keramikgyros, also ein sogenanntes Piezo-Kreisel. Diese rotieren nicht, sondern schwingen. Ist auch lustig, dass man die trotzdem Kreisel nennt, ne?
Ja.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das hören kann. In meinem iPod Touch sind auch Piezo-Kreisel verbaut und der ist irgendwie leiser als mein VR-Objektiv. Ich glaube ja eher, dass man die im Objektiv verwendeten VCMs hört. Ein VCM, also Voice Coil Motor oder auch Tauchspule genannt, kennt man aus den Treibern von Lautsprechern, daher der Name. Im Prinzip ist es eine Magnetspule, die federnd in einem permanenten Magnetfeld aufgehängt ist und nach oben oder unten ausgelenkt werden kann. Also so geht ja auch dieser Lautsprecher, dann erzeugt diese Membran ja einen Sound und das habt ihr wahrscheinlich alle im Physikunterricht meiner Schule durchgenommen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass man diese Dinger jedes Mal hört, wenn das Magnetfeld in der Spule aufgebaut und wird wahrscheinlich und dass dieses auch immer noch einen kleinen Moment gehalten wird, auch wenn das Objektiv nur angetippt wurde, also der Auslöser nämlich an meinte. Da es einen Moment dauern wird, das Magnetfeld in der Spule aufzubauen, ist es wohl besser, lieber noch einen kurzen Moment zu warten, ob noch ein Stoß nachkommt. Ja, außerdem muss das ja permanent korrigiert werden, weil es werden ja permanent irgendwie Zitterbewegungen erkannt oder auch vorausgesetzt. Deswegen soll man es ja eigentlich abschalten, wenn man es auf Stativ packt. Und da wird ja permanent korrigiert. Also wird da ja ständig irgendwo ein Magnetfeld auf, ab und polarisiert. Genau.
Richtig.
Polarisiert.
Schwere Worte mit Boris.
Ja, ich mache ein neues T-Shirt. So, nun aber nochmal zurück zu mechanischen Kreisel versus, also gegen Piezo-Kreisel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kamera- bzw. Objektivhersteller rotierende Elemente in ihre Optiken verbauen. Was Chris gesagt hat, dass es schon vor den Wii-Fernbedienung stabilisierte Objektive gab, stimmt natürlich. Aber die Erfolgsgeschichte des in Anführungszeichen billigen und genauen Piezo-Kreisel gibt es schon seit ca. 1997. Zu der Zeit ist nämlich die Mercedes A-Klasse auf den Elchtest gestoßen und seitdem ist in sehr vielen Autos, auch in den unteren Preisklassen, ESP verbaut Und das benutzt unter anderem die Information von Bierzuckreiseln.
Cool, das heißt, wir haben im Auto die gleiche Technik wie in dem Objektiv. Wow.
Jetzt könnten wir natürlich einen Kurs anbieten. Ne? Wir basteln, ne? Heute basteln wir uns ein prima stabilisiertes Zoom-Objektiv aus unserer A-Klasse.
Na, Wahnsinn.
Ja, super.
Wenn man, so anstatt Abwrackprämie quasi.
Selbstverständlich. Ja, und er schreibt hier noch, die Genauigkeit von dem Piezo-Kreisel der Coolpix liegt im Bereich von 0,1 bis 1500 Grad pro Sekunde.
Ups.
Die Stromaufnahme bei weniger als 10 Milliwatt und der kostet weniger als 8 Euro. Was die VCM an Strom fressen, weiß ich nicht, aber es wird wohl mehr sein.
Wow.
Ja. Da hat er noch einen schönen Link. Also wir verlinken das mal, was er uns hier alles gelinkt hat. Da sind verschiedene schöne Webseiten, wo ein paar Erklärungen drauf sind.
Mit langen, Schaubilder Wörtern und sowas. In den Links, ja.
Ganz genau. Ich kann es also nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass es keine Objektive mit rotierenden Gyroskopen gibt, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Sollte also jemand mehr Ahnung davon haben als ich, so lasse ich mich gerne überzeugen. So, ich glaube, das reicht. Vielen Dank nochmal für euren Podcast. Mach weiter so, euer Daniel. Daniel, du hast jetzt hier, fühl dich mal gedrückt und gehandschlagt.
Ja, und jetzt haben wir wahrscheinlich ungefähr ein Drittel unserer Hörer verloren. Also, ich sag jetzt mal, begrifflich habe ich recht gehabt, aber vom Faktum, dass sich da nichts dreht, hast du natürlich recht gehabt. Also.
Genau. Und deswegen bin ich auch jetzt am letzten Wochenende zur Feier des Tages, da gab es diese Mail nämlich schon, griechisch essen gegangen und es gab Gyros.
Nein.
Doch.
Musstest du dich da drehen?
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn. Ich habe am Wochenende auch Gyros gehabt. Jetzt mal kein Witz.
Fällt mir
gerade ein. Ja.
Das ist ein Zufall. Jetzt sag noch Samstag und ich
flippe aus. Sonntagabend, oder? War das? Nee, das war Sonntag.
Ja, das wäre jetzt auch ein Hammer gewesen.
Nee, am Sonntag. Ein Gyros mit Reis.
Ja, ich hatte Pommes und Brot.
Nein, ich hatte Reis.
War übrigens so ein schöner überbackener Topf, weißt du? Ein überbackener Gyros mit Sahne, mit Taxasoße.
Okay.
Ich glaube jetzt nicht, dass das die Hörer interessiert.
Nicht wirklich. Also, wir kommen zum Thema Cross-Entwicklung. Und zwar?
Cross-Entwicklung. Haben wir denn was bei Twitter, was wir kurz reinschieben wollen?
Mit Sicherheit, da gab es einige. Eine Idee, Argent 23 fragt, habt ihr eine Idee, wie man gut durch Mikroskopobjektive durchfotografieren kann?
Was?
Ja, der will durchs Mikroskop durchfotografieren. Da gibt es Adapter dafür. Also schlicht und einfach, es gibt für Teleskope gibt es die T-Adapter und für Mikroskope, weiß ich nicht, wie die heißen, aber sind so ähnlich. Die werden dann quasi anstatt Okular wird dann quasi der Adapter mit der Kamera vorne reingeschickt, weißt du.
Alles klar. Ja, da gibt es in der Tat Adapter für.
Ja, einfach mal im Mikroskop-Fotografie-Adapter-Fachhandel nachfragen. Ich weiß nicht, ich denke bei den Mikroskopfirmen bekommt man da irgendwo Hinweise.
Wobei man bei Teleskopen ja eigentlich gern nicht eine große Kamera hinten drauf schraubt, sondern eher eine Webcam.
Ja, das hat aber
dann... Weil der Bildkreis ja auch nur sehr klein ist und da reicht eine Webcam völlig aus.
Das hat dann auch ein bisschen mit der Entwicklungsmethode zu tun, wo dann die Bilder gestackt werden und aus irgendwie 500 Aufnahmen eine gemacht wird und so. Lass uns mal kurz in die Cross-Entwicklung schauen. Oder hast du noch was Interessantes von Twitter?
Wir gucken mal. Ich habe hier eine. Ich hatte vorhin getwittert, weil ich bin ja dabei, mir ein MacBook Pro zu kaufen und hatte gefragt, ob es sich denn lohnt, die 512 Megabyte Grafikkarte zu nehmen und dafür den etwas wärmeren und stromfressenderen Prozessor zu wählen oder ob 256 MB reichen. Hier fragt noch der Micha S. nach, welche Grafikkarte denn nun besser ist. Nach allem, was ich gelesen habe, ist natürlich die 512er besser, logisch, weil sie hat ja mehr Speicher. Wenn man jetzt Programme hat, die das auch ausnutzen, ist das schön. Ich denke aber, dass ich mich trotzdem für die 256 MB entscheiden werde. Geld sparen, Strom sparen, Wärme sparen.
Na gut.
Ich spare halt gern. Ich bin so ein Sparer. Der Kleinsparer. Ja. Vermündelte und Unvermündelte. Ja, das war eine andere Geschichte.
Heute der Zeitsparer.
Ja, und wir hatten... ich sag nicht wann. Wir hatten vor einiger Zeit.
Doch, das sagen wir jetzt mal dazu, Monika. Boris. Wir haben nämlich mal wieder den Bodensatz. Also im Prinzip müsstet ihr euch das so vorstellen. Der Boris, der zieht sich die hohen Gummistiefel an, dann steigt er in die Mailbox und dann nimmt er die große Mistgabel und dann wird das mal umgeschichtet. Mhm. Und unten drin, ganz unten, da wo quasi das Mail-Silo so zu Ende ist, da wird dann noch so richtig, da ist so eine Kruste. So eine richtig dicke Kruste. Das ist der Bodensatz. Und diesen Bodensatz.
Sag mal, was träumst du eigentlich nachts?
Der wird dann von Boris mit einem angeschärften Spaten wirklich so, krack, krack, so rausgekratzt. Und da kam eine Mail, die kam am 15. April 2008.
Ja, wann sie kam, weiß ich nicht, aber an dem Tag ist sie in den Bodensatz gewandert.
Ach so, ja, okay. Ach so,
wobei das zu der Zeit ja noch kein Bodensatz war. Das ist ja.
Ist das die Zeit, wo das dann ins Notebook gewandert ist?
Ich dachte,
das wäre das Datum der Mail. Na egal.
Ich bin nicht ganz sicher.
Macht nichts. Kommt von Moni, von unserer Moni, die wir alle kennen.
Richtig.
Und zwar Frage zum Thema Cross-Entwicklung digital. Hola, ihr zwei. Bisher bin ich nur stille Zuhörerin und Genießerin gewesen. Tja, das hat sich mittlerweile geändert. Sofern man lautes Lachen im Zug oder beim Joggen als still bezeichnen kann. Obwohl ich mir schon länger vorgenommen habe, auch mal in irgendeiner Form Feedback zu geben. Ja, das hat sich geändert. Ist es dazu aufgrund chronischer Faulheit bisher noch nicht gekommen? Dann also heute. Gut.
Also damals quasi,
das ist jetzt zurück in die Zukunft und ich weiß nicht, wie man,
und wieder zurück.
Wie man das grammatikalisch macht, egal. Vor kurzem habe ich mich beim Blättern in einer alten Fotozeitung, in Klammer Fotomagazin, an eine Bildstrecke erinnert, die mich vor ein paar Jahren sehr fasziniert hat, muss so in den 90ern gewesen sein. Der Fotograf hatte bekannte Locations in Venedig bei Nacht aufgenommen und diese dann cross entwickelt. Ich weiß es nicht mehr genau, ich meine, es wären in diesem Fall Dias gewesen, die dann also wie Negativfilm entwickelt wurden. Eine Zeit lang war diese Art der Bildbeeinflussung ja so angesagt, dass man prompt eine Überdosis verabreicht bekam. Ja, stimmt. Auch im Film übrigens gerne mal zu sehen gewesen. Wie auch immer, diese Venedig-Bilder waren jedenfalls große Klasse. Die Farben waren alle heftig ins Gelblich-Grüne weggekippt, was den Motiven meines Erachtens auch den letzten Rest Kitsch austrieb. Nun habe ich mir gedacht, dass Cross-Entwicklung ja im digitalen Zeitalter bestimmt prima nachzustellen sein müsste. Klar, dass Google auch schon beim ersten Versuch mit dem Suchbegriff digitale Cross-Entwicklung einige schöne Links ausgespuckt hat. Guck, die kann googeln, siehst du?
Ja.
Auf einer Seite steht auch eine kleine Photoshop-Aktion Cross-Entwicklung für Faule zum Download bereit. Da hat sie uns einen Link geschickt. Ich habe es natürlich gleich ausprobiert, aber das Ergebnis war mir irgendwie noch nicht schräg genug. Wahrscheinlich ist es doch besser, die Schritte einzeln durchzugehen und noch ein bisschen an den Reglern zu schieben. Mit Faulheit komme ich diesmal wohl nicht weiter.
Wie so oft.
Ja. Habt ihr diesbezüglich vielleicht noch ein paar Tricks in euren Giftschränkchen, Plugins, Lightroom-Spezialitäten oder ähnliches? In Klammer Boris, das wird allerdings nicht genug für einen Mehrteiler hergeben, oder?
Ja, mal gucken, was wir als nächsten Mehrteiler machen. Ich bin mir da noch nicht sicher.
Vielleicht ist das ja nicht nur für mich interessant. Macht weiter so, ich genieße sogar themenärmere Folgen, solange nur übel gekalaut wird. Da siehste. Viele Grüße von einer Workshop-Teilnehmerin mit Wiederholungsambitionen. Eure Monika. Frau Nahlinse. Siehste?
Richtig. Ja.
Ja.
Hat sie ja eigentlich schon alles gesagt. Können wir zum nächsten Thema kommen?
Nee, jetzt lass uns doch erstmal kurz.
Cross-Entwicklung.
Überhaupt, was ist denn Cross-Entwicklung?
Cross-Entwicklung ist, vom Namen so ein bisschen irreführend, finde ich. Es geht einfach darum, dass du normalerweise, fangen wir mal anders an. Wenn man analoge Fotografie macht, muss man einen Film einlegen in die Kamera. Sonst tut man sich hinterher relativ schwer, sich die gemachten Bilder nochmal anzusehen.
Richtig.
Also legt man einen Film hinten rein. Das war früher so. Für alle die jetzt erst später geboren wurden. Und dieser Film war ein Trägermaterial, so ein Kunststoff irgendwas und das ist aufgewickelt und ja, dann macht man ein Bild und dann spult man weiter und macht das nächste Bild, spult man weiter, bis das voll ist. Das ist dann spätestens nach 36 Aufnahmen der Fall. So, und nun gibt es zwei grundsätzliche Sorten von Filmen, nämlich Negativfilme und Positivfilme. Negativfilme sind die günstigeren, die man eigentlich so üblicherweise kennt. Da muss man das hinterher zum Entwickeln bringen und kriegt Abzüge zurück. Und mit den Abzügen ist meistens in so einer kleinen Extra-Papiertasche dran diese Negativstreifen. Und wenn man sich die mal anschaut, dann sehen die ganz lustig aus, weil die genau von der Farbe her umgedreht sind. Außerdem haben sie auch noch einen Braunstich, weil das Trägermaterial nämlich bräunlich ist, warum auch immer. Ist halt so. Und die Positivfilme, das sind eben ganz einfach gesagt die Diafilme. Die machen eben ein Bild und die sind von der Chemie her so, dass sie eben da wo Licht drauf kommt, eben auch hell bleiben und da wo keins drauf kommt, eben dunkel bleiben oder wie auch immer hell werden, wo das Licht drauf fällt, wie auch immer. Ich jedenfalls positiv da und das muss man dann nur noch entwickeln lassen. Macht in der Regel keine Abzüge davon, sondern projiziert das Ding dann eben mit Licht an die Wand, sprich mit einem Projektor. Der Vorläufer von unseren Beamern. Ja, und Cross-Entwicklung heißt jetzt, dass man den Diafilm mit den Chemikalien des Negativfilms entwickelt oder eben umgekehrt, dass man einen Negativfilm mit den Chemikalien vom Diafilm entwickelt. Also da passieren natürlich unterschiedliche Dinge, weil verschiedene Chemikalien da diese Partikel auf dem Film anders, entwickeln halt. Also bei einem Negativfilm halt dieser Braunstich, der wird ja normalerweise in der Entwicklung auch weggemacht. Da entsteht eine ganze Menge und wenn du das jetzt plötzlich auf einen Diafilm anwendest, dann kriegst du halt diesen Farbstich da rein. Da passieren also ganz lustige Sachen. Ich habe mir auch sagen lassen, ich habe das ja noch nie selbst gemacht, so eine Cross-Entwicklung. Ich habe mir auch sagen lassen, dass man auch ein schärferes Bild bekommt, weil die Kontraste eben angezogen sind.
Also die sogenannten Response-Kurven der verschiedenen Farbkanäle ändern sich ganz einfach dadurch.
Also das Bild wird knackiger, viel schärfer.
Ja, wer da jetzt mal irgendwie parallel so ein bisschen reinschauen will, googelt doch mal nach. Es gibt diese Tetinal-E6 Geschichte zum Entwickeln und die C41-Entwicklung. Also sucht mal nach C41 und E6 und da werdet ihr eine ganze Menge an Webseiten zu dem Thema finden und jetzt wollen wir heute drüber reden, wie man sowas digital nachstellen kann.
Genau.
Also diesen Effekt der verschiedenen, der Farbverschiebungen, der Kontraständerungen und so weiter. Genau. Weil das kann man nämlich digital lustigerweise ganz, ganz interessant machen. Also so
das kann man durchaus.
Schwierig ist das nicht, da ein überzeugendes Ergebnis hinzubekommen und zwar sowohl mit Lightroom als auch mit Photoshop. Du hast dich jetzt mal ein bisschen in den Lightroom reingekniet.
Genau, ich habe mit Lightroom rumgebastelt. Ich traue mich das jetzt nicht parallel zu öffnen, während wir hier aufnehmen, obwohl eigentlich müsste es gehen. Ich mache es jetzt mal. Ne?
Mach das doch mal.
So, ich starte mal Lightroom. Ich sag mal, ich will jetzt nicht ein Backup machen. Das mache ich dann heute Abend. Also, du kannst natürlich einen Farbstich auf mehrere Wege reinbringen. Also sagen wir mal, Kernaussage ist, wenn du diesen Look haben willst, diesen Cross-Entwicklungs-Look, so gehen wir mal ins Developer-Modul, dann möchtest du eben diesen Farbstich, diese Farbverschiebungen haben. Und die äußern sich normalerweise eben darin, dass es so grün-gelblich wird oder dass eben auch ein Blaustich reinkommt, je nachdem, was du halt gerade gemacht hast. Es gibt da auch nicht wirklich so ein richtig und ein falsch. Also da ist viel Kreativität gefragt, was man für einen Effekt erreichen möchte.
Ja, das ist auch bei der eigentlichen Cross-Entwicklung so. Das ist nicht so, dass die immer gleich rauskommt, sondern dass das ganz viel mit der Temperatur zusammenhängt, mit den Zeiten. Manche von diesen Entwicklern haben mehrere Entwicklungsbäder hintereinander. Also ich glaube, der Tetinal E6 ist ein Dreibad-Entwickler oder sowas. Und da kann man also quasi noch, wenn man ins erste Bad länger und ins zweite kürzer oder umgekehrt und das noch bei der entsprechenden Temperatur und mit dem entsprechenden Filmmaterial. Da kann man also wirklich unglaublich vielfältige Ergebnisse bekommen und wie du sagst, es gibt kein richtig oder falsch.
Genau, man muss einfach gucken, bis zu welchem Grad gefällt mir das oder wo will ich jetzt noch ein bisschen mehr knackig haben, ein bisschen mehr pushen. Ich kann mal so ganz kurz ein paar Eckpunkte geben, was ich in Lightroom gemacht habe, um diesen Effekt so ein bisschen nachzustellen. Die eine Möglichkeit ist, den Weißabgleich zu verschieben, also die Farbtemperatur ins Bläuliche zu ziehen. Ist mal eine Methode, um zu starten. Muss man nicht machen, kann man aber. Dann wird das Ganze halt ein bisschen kühler im Endergebnis. Schiebt man es dagegen halt in den gelben Bereich, also in den wärmere Farbtemperaturbereich, dann sieht es nicht mehr so authentisch aus. Dann wird es zu warm. Kann einen lustigen Effekt geben, aber naja. Ich habe dann ein bisschen den Kontrast hochgedreht, also aus der Mittelposition so ein paar Punkte nach rechts. Ich habe, also auf 36 steht er hier bei mir, so ein Testobjekt. Ich habe den Clarity-Schieberegler, also die Klarheit, ein ganz, ganz kleines bisschen nach rechts geschoben, um diese Kontraste in diesen Mitteltönen ein bisschen anzuheben. Dann habe ich die Lebendigkeit nach oben geschoben, sodass Farbbereiche, die nicht Hauttoncharakter haben, also wenn wir jetzt Personen im Bild haben, dass die stärker gesättigt werden und ich habe die Sättigung insgesamt etwas zurückgefahren, also dass das ganze Bild insgesamt nicht so pushig ist, weil das wird es gleich noch. Ja, und dann bin ich an die Tonkurve gegangen und da habe ich dann richtig krass ein S reingemalt. Und zwar habe ich zunächst mal die Kurve, da kann man einstellen, bei mir ist das hier Point Curve, das ist unter dieser Kurve, kann man so ein Menü aufklappen, da kann man sagen, will ich starken Kontrast, Medium Kontrast oder linear haben. Da habe ich linear gewählt, damit habe ich gestartet und dann habe ich die Highlights und die Lights, also die beiden hellen Bereiche, bis fast rechts an den Anschlag gefahren, die haben, ja weiß ich nicht, nur noch so ein Achtel Platz da rechts. Hab die tiefen Töne sehr weit runtergefahren, hier auf minus 40 bis minus 50, je nach Bild. Und die Schattenbereiche nur leicht abgedunkelt. Also da wollte ich nicht, dass es zu schwarz wird. Die sind hier so auf minus 8, minus 10 in dieser Größenordnung. Und damit hast du schon mal ein Bild, was, je nachdem, was du jetzt mit der Farbtemperatur gemacht hast, was jetzt einen extremen Kontrast hat. Was irgendwie ziemlich, ja, probiert's mal aus, ziemlich knallig wirkt schon. Dann bin ich hingegangen an die Farbwerte. Man kann ja unter HSL, kann man sich einfach mal einschalten. Ich will die Sättigungswerte haben. Da habe ich den Bereich um Orange, Gelb, Grün, habe ich stärker gesättigt in so einem Bogen. Also Gelb ist stärker gesättigt als Grün und Orange. Damit eben wieder ein bisschen Gelb reinkommt. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen oben am Weißabgleich gespielt hat. Und bei der Helligkeit, also Luminance, auch da habe ich so einen Bogen gemacht um Orange, Gelb und Grün bis hin so Aqua, teilweise Blue noch, also Blau ein bisschen hochgezogen. Weil darum geht es ja, dass dieser Farbbereich so schön ein bisschen verfälscht ist. Jetzt hat man erstmal ein sehr poppiges Bild mit weitestgehend originalen Farben. Und jetzt kommt der Haupttrick. Jetzt geht es nämlich an dieses Split-Toning. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Da kann man nämlich die hellen Bereiche und die Schattenbereiche mit einem unterschiedlichen Farbton einfärben. Und da habe ich die hellen Bereiche eingefärbt mit einem orange-gelbenen Ton. Also bei mir ist das hier der Farbwert irgendwas zwischen 35 und 40. Da muss man mal ein bisschen rumexperimentieren. Und den habe ich sehr stark gesättigt, so Werte zwischen 65 bis 85, je nach Geschmack. Und die Schattenbereiche sind mit so einem grün-türkis-Ton, also dieses schöne, diesen Farbstich, den man hat bei diesen Cross-Entwicklungen, eingefärbt. Das ist hier bei mir der Farbton so um die 160, 170 rum, so in diesem Bereich. Und auch hier gesättigt wieder zwischen 50 und 80, je nach Geschmack, müsst ihr mal ausprobieren. Ja, dann kann man das Ganze natürlich noch krass schärfen. Bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, also außer man macht jetzt wirklich 1:1 Pixelansicht und dem Ganzen dann noch eine schöne Vignette verpasst, damit die Ecken nicht ausfransen und dass da wieder ein bisschen Farbton reinkommt. Das habe ich mit der Lens Correction gemacht. Objektivkorrektur ist das dann wahrscheinlich. Da habe ich halt eine schöne Vignette gezogen. Ich glaube Stärke, was habe ich hier stehen? Ja, zwischen 30 und 50, das ist so ein schöner Wert, je nach Bild wieder. Und den Mittelpunkt auch weiter noch in die Mitte gesetzt, das ist hier auf 20 bei mir. Ja, und dann hat man die Ecken ein bisschen abgedunkelt und die werden bei dieser Objektivkorrektur dann eben nicht einfach nur platt mit Schwarz übergelegt, sondern sie bekommen auch ein bisschen kräftigeren Farbton. So geht's mit Lightroom.
Lightroom. Ja, ich habe das Ganze mir mal mit Photoshop angeschaut, weil ich komme ja ursprünglich von Photoshop und da ist das Werkzeug der Wahl, ist das Kurvenwerkzeug. Diesem Werkzeug, wenn man sich das mal anschaut, ich werde es mal ganz kurz ein bisschen drüber gehen, dieses Werkzeug erlaubt einem im Prinzip Kontrastverhältnisse in Bildern zu ändern. Jetzt ist das Schöne aber, dass man es nicht nur auf allen Kanälen gleichzeitig machen kann, sondern dass man die einzelnen Farbkanäle Rot, Grün und Blau separat ändern kann. Und das ist der Trick, um auch mit Photoshop und mit dem Kurvenwerkzeug einen Gradationskurven, also glaube ich, einen cross-processed Look hinzubekommen. Wie man da im Einzelnen vorzugehen hat, da werden wir mal einfach auf eine Website verlinken, die das tut, aber im Prinzip ist genau das Gleiche. Wir haben diesen Look, dass die Highlights, also sprich die hellen Teile im Bild, eher so einen Gelbstich haben, dass die Tiefen im Bild, also die dunklen Teile eher so einen grün-blau-Stich haben bei so einem Cross-Processing, klassischerweise. Und das kann man eben da ziemlich leicht nachbilden, indem man einfach eine Kurve baut, die eben den Tiefen ein bisschen das Rot zum Beispiel wegnimmt, dass man das Blau in den Tiefen ein bisschen anhebt und oben ein bisschen absenkt in den Höhen. Und dass man beim Grün auch so eine leichte Kontrast-S-Kurve reinmacht. Also wer sich da mit den Gradationskurven auskennt, der wird da kein Problem haben, das mal umzusetzen. Wie gesagt, wir linken mal zu einer Website, da kann man sich das anschauen. Und die kann man dann schön in Photoshop als sogenannte Einstellungsebene reinlegen, diese Gradationskurve. Und damit kann man einfach mal experimentieren. Das heißt, wenn einem der Look am nächsten Tag nicht mehr gefällt, ja, dann ändert man es einfach.
Das ist das Schöne daran, ja.
Mhm. Und dann macht das Mann, sehr schnell was her.
Weißt du noch, was das früher immer für ein Stress war, wenn man ein Bild geändert hat und dann hat man es abgespeichert und dann hat es dir tatsächlich, so wie du sagst, nächsten Tag hat man frische Augen, dann gefällt es einem dann doch nicht mehr und
am nächsten Tag hat der Kunde frische Augen und sagt, ja, das, was sie gestern gemacht haben, war ja ganz schön, aber ich glaube, ich will es doch lieber so. Dann musst du
das Original nehmen und alle 50 Schritte, die du gemacht hast, nochmal machen, aber ein bisschen anders.
Na gut, andererseits, wenn du mal schaust, wie das früher in der Dunkelkammer war,
ja,
da war das noch viel mehr Arbeit.
Ja, das stimmt schon.
Da hat man deinem Kunden gesagt, ja, lieber Kunde, ich mache das gerne alles nochmal, aber da musst du mir einen Tag extra zahlen.
Ja.
Ja, also Cross-Processing.
Wir haben es so gut.
Geht digital erstaunlich gut. Kann man richtig viel machen. Also, liebe.
Ja, und wenn es einem halt nicht heftig genug ist, also Monika, wenn dir das noch nicht knallig genug ist, dann ist eben der Trick, an diesen Kurven zu drehen oder am Kontrast zu drehen, an diesen Sättigungen von diesen Füllebenen, von diesen Farbebenen zu spielen. Da muss man einfach experimentieren. Es ist halt auch nicht so, dass immer ein Setting mit jedem Bild gleich gut funktioniert. Da braucht man vielleicht dann auch verschiedene Settings.
Also funktioniert zum Beispiel immer, finde ich, erstaunlich gut mit Porträts, mit Bildern, weil da die Hauttöne dann plötzlich so interessant werden.
So ein bisschen blässlich und ja, es sieht cool aus.
Übrigens, ganz anderes Thema. Wusstest du, dass das Nikon F-Bajonett heute 50 Jahre alt wird? Achso, Moment, halt.
Stopp. Herzlichen Glückwunsch.
Stopp. So, also, herzlichen Glückwunsch, Nikon. Ja, jetzt ist gut. Ja, das kam heute in die Pressemeldung reingeflattert. Dann dachte ich, das ist nett.
Haben wir das auch geklärt. Wusstest du denn, dass ich ein neues Objektiv gekauft habe?
Wenn ich jetzt vortäuschen würde und nein sagen würde, dann würde das nicht stimmen, weil du hast mir es ja direkt vor der Sendung erzählt.
Ich habe es dir schon ganz stolz erzählt.
Eben, aber ich weiß noch nicht welches. Das habe ich noch offen gelassen.
Ich habe ein Objektiv gekauft und zwar ein 85mm, also Festbrennweite, Blende 1.8. Das ist also so, ich habe ja dieses 50mm 1.8, das ist ja so diese günstige Einstiegsdroge. Und die hatte ich mir seinerzeit ja gekauft für die Canon 350D.
Mhm.
Und da, weil ja nur ein Ausschnitt aus der Mitte genommen wird, wegen diesem kleineren Sensor, wirkt das Ding ja eher wie eine 80mm.
Richtig.
So vom Bildwinkel jedenfalls.
Und da hast du dich dran gewöhnt, oder?
Naja, also wenn jetzt so kleine Porträtgeschichten machst, oder ich habe halt viel auf bei einer Firmenfeier eben, ja, so ein bisschen aus der zweiten Reihe fotografiert, wenn die Kunden Reaktionen gezeigt haben oder wenn man denen was erzählt hat und so weiter. Und das war schon ganz schön. Und am Vollformat sind die 50 mm dann doch schon wieder recht weit.
Mhm.
Man muss halt sehr nah rangehen. Das ist für viele Fälle auch ganz praktisch, aber mir fehlte so ein bisschen dieses Porträtmäßige. Und vor allen Dingen das lichtstarke Porträtmäßige, denn 85 mm ist ja kein Problem. Ich habe ja hier noch dieses 24-105L, das geht super, aber eben nur bis Blende 4. Und wenn du jetzt weiter freistellen möchtest, hast du ja erstmal ein Problem. Und jetzt habe ich mir das gegönnt, denn bei uns im Happy Shooting Forum hat der Benjamin geschrieben, dass er eins verkauft. Und der Benjamin, ich habe nämlich gerade nochmal nachgeforscht, wo du erzählt hast, das ist nämlich genau der Benjamin, der bei uns auf dem Workshop war. Und ich kann dir sogar sagen, auf welchem.
Ah.
Der war nämlich im Juli-Workshop 2008 da. Mach Sachen, ne?
Sehr schön.
Und der hat das verkauft und ich habe es ihm gleich abgekauft. So bleibt es in der Familie. Ist ein tolles Ding, weil im Gegensatz zu dem 50-1.8 hat es eben diesen USM, also diesen Ultraschallmotor, der sehr leise und eben sehr schnell und auch sehr zielsicher ist. Das ist eine wunderbare Sache. Also eher vergleichbar, auch preislich, mit dem 50mm 1.4, das du ja, glaube ich, hast. Ne?
Mhm. Also,
schönes Ding.
Ich habe es schon in der Hand gehabt. Ja, das ist für den Preis richtig gut. Kannst du richtig was was mitmachen. Schöne, schöne Porträtbrennweite.
Ja, und das, was ich halt, was wir eigentlich ja beide jedem empfehlen, ich habe es jetzt auch, dieses Objektiv, das neue Objektiv, steckt jetzt quasi auf meiner Kamera und wo immer ich jetzt gerade mit dieser Kamera hingehe in den nächsten Tagen, werde ich nur mit diesem einen Objektiv hingehen, damit ich mich eben an diesen Bildwinkel gewöhne und so.
Was ich, das sollte man eh tun, sich mit Brennweiten auseinandersetzen und auch längere Zeit mal mit einer Brennweite nur fotografieren. Das ist dann bei einer Festbrennweite umso einfacher.
Absolut.
Übrigens, was ich gelesen habe, ist, dass das 85 1.8 eines der Lieblingsobjektive auch von Astrofotografen ist.
Aha,
Weil's
das wusste ich
eben,
nicht.
Weil es eben sehr schnell ist, also sprich sehr hell ist, viel Licht durchlässt und dabei recht scharf ist.
Ja, also scharf ist es, ohne Frage. Hab schon richtig, naja, tolle Fotos noch nicht gemacht, aber was ich so fotografiert habe, ja, ich habe 2, 3 habe ich gerade in der Bearbeitung in Lightroom. Mal gucken, ob mir die gut genug gefallen, dass ich die mal öffentlich zeige.
Tja, und jetzt gewöhnt sich an die
Straßen.
Das ist schön.
Auf der Straße war ich unterwegs in Einbeck.
Ja.
Du, ich habe hier noch was bei Twitter.
Mach doch mal.
Wo wir gerade bei unterwegs sind. Und zwar der Oliver Simon, der fragt, was ist beim Kauf von einem Graufilter zu beachten? Das ist relativ einfach zu sagen. Erstens, er muss den richtigen Filterdurchmesser haben. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber wenn du jetzt mehrere Objektive hast, die nicht denselben Durchmesser haben, dann kann es, und da musst du mal schauen, sinnvoll sein, dass du den Filter für das größte Objektiv kaufst, mit dem größten Durchmesser, dass du nämlich nur einen Filter hast, und kaufst dann solche Adaptierringe für die kleineren Durchmesser. Kannst du tierisch Geld beisparen, kann sich rechnen. Die andere Alternative wäre, irgend so ein Wechselsystem zu nehmen, wie es von Coquin gibt oder Coquin oder wie auch immer die heißen. Da hast du dann quasi eine viereckige Filterscheibe, die du dann mit so einem Adapter auf jedes Objektiv schrauben kannst. Ist ein bisschen fummeliger und aufwendiger, aber auch da kann man unterm Strich dann Geld sparen. Das zweite ist natürlich die Stärke des Filters. Du musst also überlegen, wofür du ihn haben möchtest, denn die gibt es ja von, ich glaube, 2-fach bis irgendwie 1-Millionen-fach gibt es da alles Mögliche. Ich habe ja sogar ein Programm geschrieben für ein iPhone. Im iTunes Store sieht man ein Programm von Ensoniq, den ND-Kalk. Und da kann man sich mal ausrechnen, wie sich denn die Belichtungszeiten verhalten. Kannst du natürlich auch mit dem Taschenrechner machen. Also überleg mal, was du machen willst. Wenn du zum Beispiel am helllichten Tag eine Langzeitbelichtung machen möchtest, um Autos von der Straße wegzukriegen oder Personen in der Fußgängerzone richtig kräftig verwischen zu lassen, kann sehr, sehr lustige Effekte geben. Dann brauchst du vielleicht einen sehr starken Filter, einen 64-fach oder gar einen 1000-fach. Wenn du jetzt aber nur, sagen wir mal, bei Sonne draußen mit der Offenblende arbeiten möchtest, wegen der Freistellung bei Porträts, möchtest eine geringe Schärfentiefe haben, dann kann es sinnvoll sein, auch vielleicht einen 4-fach-Filter oder einen 8-fach-Filter im Repertoire zu haben, vielleicht auch nur, ja, 4-fach würde ich schon nehmen. Dann kriegst du die Blende halt weiter auf. Ja. Das musst du dir überlegen. Ansonsten, naja gut, Qualitätsunterschiede gibt es immer. Man sagt, die von B und W sollen sehr gut sein. Da gibt es noch 2, 3 andere Marken, die auch sehr gut sein sollen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Da würde ich jetzt auch mal Google anschmeißen und mal gucken, was da so hochkommt. Ich würde nicht den billigsten kaufen. Das kann ärgerlich sein, wenn die dann einen Farbstich haben, wenn die sehr stark dann plötzlich rot getönt sind. Ist nicht so lustig. Aber naja gut, wenn man RAW fotografiert, kriegt man auch das in den Griff.
Gnorimus auf Twitter fragt, was sagt ihr zu dem Trend der neuen Systemkameras ohne Spiegel, aber mit Wechselobjektiven, also Micro Four Thirds und Samsung NX? Ich finde das spannend. Also speziell das Micro Four Thirds Format scheint ja jetzt ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Also es scheint so, dass das nicht nur ein Versuch von irgendwelchen Kameraherstellern ist und dann fällt das wieder irgendwann hinten runter, sondern da wird ja schon ernsthaft investiert. Im Prinzip geht es darum, eine Art Spiegelreflex zu bauen, nur ohne Spiegel und ohne Reflex. Also, also letztendlich ohne diesen großen Spiegelkasten, sondern nur mit einem großen elektronischen EVF, Electronic Viewfinder, also einem großen elektronischen Sucher und einem großen hochauflösenden Display hinten drauf. Das Interessante daran ist, dass die eben Wechselobjektive haben. Das heißt, wir haben plötzlich wieder die Möglichkeit, sobald es genügend Objektive gibt, also momentan wird das ja erst langsam aufgestockt, Dann auch mit Wechselobjektiven, aber trotzdem recht kleinen Kameras oder zumindest etwas kleiner als die Spiegelreflexe zu arbeiten. Und die Sensorgröße ist auch interessant, finde ich, weil die ist die Hälfte eines Vollformates. Das heißt, zum einen lässt sich einfach rechnen, da ist nämlich dann der Kropffaktor 2.
Genau.
Und zum anderen sind die von der eigentlichen Sensorgröße noch groß genug, um dass man noch was mit anfangen kann in puncto Bildrauschen, in puncto Dynamikbereich und so weiter. Also da
ist ein ziemlich guter Kompromiss.
Ja, da könnte was rauskommen und ja, auf der Fotokina, da haben wir ja einen kurzen Blick drauf geworfen, da gab es die Panasonic G1, so als eines der ersten Geräte in diesem Bereich. Und jetzt auf der PMA gab es die schon die zweite von Panasonic, und zwar die GH1. Und die tut jetzt nicht nur fotografieren, sondern die haben der Kamera Full Frame High Definition Video Recording.
Ach, das hatte ich gelesen.
Also ja, Full Micro Four Thirds Frame, also
quasi
High Definition Recording, also Videoschnitt, Videoaufnahme, High Definition, also 1080p. Mhm. Ich glaube sogar bei verschiedenen Frame Rates, also bei verschiedenen Wiederholraten, und die haben dazu jetzt auch noch ein spezielles Objektiv entwickelt. Nämlich eins, was kontinuierlich die Blende vergrößern und verkleinern kann, stufenlos. Nicht so wie bei den heutigen Fotokameras, die das, man kennt das ja, die Springblende, die quasi so tak, 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 so in verschiedene Blendenstufen und Zwischenstufen springt, sondern eine kontinuierliche Blende, die einem beim Videofilm ziemlich hilfreich zur Seite stehen kann.
Also beim Video kann ich mir das spannend vorstellen, weil du eben ganz weich die Blende manipulieren kannst und damit natürlich auch kreativ tätig sein kannst.
Richtig.
Für Fotografie ist es völlig irrelevant, weil da sind schon diese Drittelstufen völlig ausreichend.
Ja, ich denke, da werden wir in die Richtung, also ich finde das Thema, wie gesagt, persönlich sehr interessant, weil ich eben auch Video mache. Wir werden da noch mehr sehen, auch in der Objektiventwicklung, weil jetzt kommen die ganzen Spiegelreflexfotografen nach und nach und sehen, dass die Fotoobjektive nicht 100% ja, dafür ausgelegt sind, sie für Video zu verwenden, obwohl das bei Canon ja auch schon eigentlich länger gemacht wird. Also die Canon DV-Kameras, die bisherigen, die großen, die konnte man über einen Adapter auch ganz gut mit Canon Spiegelreflexobjektiven füttern. Ist also nichts Neues, aber jetzt wächst da eine neue Generation an Fotografen und Videografen heran, die damit jetzt auch richtig arbeiten wollen, und da wird sich einiges tun. Für Canon zum Beispiel, für die 5D Mark II, ist angeblich, die Gerüchteküche sagt, dass für Anfang April ein Update auf die Firmware kommen soll, um eventuell doch noch ein bisschen bessere manuelle Kontrolle in den Videomodus zu bringen.
Tja. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Also die Gerüchteküche kocht in der Hinsicht sehr. Das war die große Enttäuschung für viele Videografen, dass da die Videoaufnahme erstmal im Automatikmodus läuft. Aber schauen wir mal, wo das hingeht.
Kann ja nur eine Programmsache sein.
Letztendlich ja.
Also ich sage noch abschließend dazu, diese Micro Four Thirds, die sich da jetzt entwickeln, das ist für mich das, was eine Kompaktkamera eigentlich seit Jahren sein sollte. Mhm. Lichtstark genug, auflösungsstark, flexibel durch Wechselobjektiv statt Megazoom mit Kompromissen vorn und hinten. Das ist eigentlich so das, was ich mir wünsche. Und ich habe ja auch schon Prototypen gesehen auf Fotos von Kameramodellen, die wirklich kaum größer sind als eine aktuelle, kompakte, also etwas größer als eine Ixus vielleicht, ne? Aber nicht viel. Aber eben mit Wechselobjektiv vorne dran und einem großen Sensor und holla die Waldfee. Wenn das preislich attraktiv wird, dann kannst du mal von ausgehen, dass so ein Ding bestimmt bei mir als Zweitkamera kommt. So für unterwegs. Finde ich richtig, richtig spannend. Ja, dann haben wir hier von Marco Schmidt noch kurz eine Frage. Und zwar zu dieser Faustregel. Genau, wenn du Belichtungszeiten machst mit einem Objektiv und du möchtest Freihand arbeiten, willst nicht verwackeln, dann gibt es diese Faustregel, 1 geteilt durch Brennweite bei 300 mm, also eine 300stel Sekunde. Und er schreibt da, warum, wie auch immer diese Grammatik bei Twitter immer ist, warum mit bei der Faustregel 1 durch Brennweite eigentlich der Kropffaktor mit eingerechnet? Achso, da fehlt ein Wirt. Warum wird bei der Faustregel der Kropffaktor mit eingerechnet? Dem einzelnen Pixel ist doch die Sensorgröße egal. Ja, das stimmt, aber was ist denn als scharf definiert? Da geht es um diese Zerstreuungskreise. Wenn also ein bestimmter Punkt, und zwar hinterher bei der Betrachtung, das ist entscheidend, nicht das Foto, was gemacht wird, sondern bei der Betrachtung. Stell dir vor, du machst einen Fotoabzug, 10x15, dann ist entscheidend, wie groß ist ein einzelner Punkt auf diesem 10x15 Abzug. Und wenn da eine gewisse Größe nicht überschreitet bei einem definierten Betrachtungsabstand, dann gilt das Ganze als scharf oder als eben unverwackelt. Und wenn du jetzt eine Crop-Kamera hast, dann würdest du nur einen Ausschnitt von diesem Bild machen. Bei gleichem Abstand, ja? Setzen wir jetzt mal voraus. Wenn du jetzt weiter zurückgehst, egalisiert sich das wieder. Aber wenn du jetzt näher rangehst, dann hast du nur einen Ausschnitt von diesem Bild. Und dieser Ausschnitt wird ja auch auf 10x15 vergrößert. Du hast also eine Ausschnittsvergrößerung. Und mit dieser Vergrößerung vergrößerst du natürlich auch den Verwackler. Und damit wird er eher sichtbar. Und deswegen sollte man beim Crop-Faktor das mit einberechnen.
Der Zerstreuungskreis heißt auf Englisch übrigens Circle of Confusion. Das finde ich immer sehr lustig, weil ich mir immer da irgendwie so leicht verwirrte Kreise vorstelle.
Ja, das passt auch ganz gut zu dem Thema.
Das passt auch gut zum nächsten Thema. Da ist nämlich einer etwas verwirrt. Der Thorsten hat uns geschrieben, hallo Chris, ich bin Thorsten aus Kassel, also eher in der Nähe von Boris. Ich höre euren Podcast Happy Shooting, seit es ihn gibt, allerdings eher theoretisch, in Anführungszeichen. Ich habe so meine Probleme mit der Technik, kann mir nie den Unterschied zwischen AV und TV merken und die Anwendung des Pringles-Deckel bzw. Graukarte erschließt sich bis heute nicht, etc. Ihr erklärt das schon ganz gut, aber was mir fehlt, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Shit happens. Dennoch konnte ich einer Freundin jetzt beim Kauf einer digitalen Spiegelreflex weiterhelfen. Also soweit hat der Podcast schon geholfen. Und natürlich kam dann auch die Frage nach dem richtigen Lernen auf. Und da habe ich natürlich die Workshops empfohlen. Doch hier weiß ich persönlich für was? Nicht mehr. Für nicht mehr weiter.
Für mich wahrscheinlich.
Egal, also er weiß nicht genau weiter, welchen Workshop er empfehlen soll. Theoretisches Wissen ist schon vorhanden und den meist nutze ich meine EOS 350D auch schon außerhalb des Automatikmodus. Aber reicht das für die Happy Shooting Workshops oder doch eher für die Anfängerseminare bei dir in Tübingen? Ich bin jetzt echt unentschlossen. Einerseits will ich nicht mit meiner EOS auf ein Anfängerseminar protzen, in Anführungszeichen, wo womöglich alle anderen mit einer kompakten teilnehmen. Andererseits will ich auch nicht in den Profi-Workshops alle anderen mit meinem Unwissen ausbremsen. Wäre schön, wenn du mir weiterhelfen könntest, welches Seminar für mich das Richtige wäre.
Ich glaube, also, da macht sich zu viel Gedanken, oder?
Ich glaube auch, da denkt jemand zu viel. Das kenne ich aber irgendwoher. Das Ding ist folgendes. Zum einen, also bei uns auf den Seminaren, also wird erstmal die Angst, dass du hier mit deiner großen Kamera irgendwie zwischen den Kompaktkameras protzt oder so, die ist, glaube ich, völlig unbegründet. Wir haben in den Workshops, das fällt uns selber immer wieder auf, wir merken sie jedes Mal, dass die Leute das Thema Kamera überhaupt nicht haben. Also wir hatten Teilnehmer mit Kompakten, mit Spiegelreflexkameras. Es geht ums Bild, es geht nicht in erster Linie um die Kamera. Dass man da zwischendurch dann auch mal Technik redet und auch mal ein bisschen was erklärt, allgemein für die Kameras, eine Blende hat jede Kamera, eine Belichtungszeit hat jede Kamera und solche Geschichten, die sind kameraübergreifend möglich, aber das eigentliche Fotografieren und das Miteinander, da hat das nicht wirklich mit zu tun, was du jetzt für eine Kamera hast oder nicht. Also nimm die Angst, kann ich dir einfach schon mal nehmen, das ist relativ neutral. Jo.
Also wir hatten bisher Teilnehmer mit allen möglichen Kameramodellen und Marken, von Einsteiger bis absolutes Profigerät. Leute, die halt nur das Kit-Objektiv hatten, bis hin zu Leuten, die gleich mit einem ganzen Rucksack voll mit Profi-Ausstattung angereist sind. Da war alles dabei. Und das Schöne war, dass dann die Leute mit dem Kit-Objektiv und die mit dem Profi-Objektiv sich ganz normal miteinander unterhalten konnten, auf einer ganz normalen Ebene. Und beide, und das war das Schöne, voneinander und mit uns zusammen eben gelernt haben.
Ich erinnere mich an einen Teilnehmer.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja, ich erinnere mich an einen Teilnehmer mit einer richtig dicken Kamera, der zum Beispiel keine Ahnung hatte, wie er an seiner Kamera einen manuellen Weißabgleich macht. Das fand ich lustig. Also solche Dinge kommen einem auch unter. Also keine Angst, große Kamera heißt noch lange nicht, dass derjenige auch wirklich fotografieren kann.
Ganz genau. Ja. Also insofern ist die Angst unbegründet. Wir hatten dir ja auch schon gemailt, aber das ist jetzt mal für die anderen Teilnehmer auch. Die Einsteiger-Workshops sind natürlich bei dir, da kannst du mehr drüber erzählen, wirklich für Einsteiger auch gedacht. Was ich sagen kann zu den anderen Workshops, da hatten wir ja auch schon Leute mit relativ wenig Grundkenntnis und Leuten, die schon relativ viel Kenntnis hatten und dann eben speziell ein Thema wissen wollten. Und das ist jetzt halt der große Vorteil, dass wir diese Workshops zu zweit machen. Das heißt, wir haben auch wirklich Zeit für euch. Und bisher hat es immer noch geklappt, dass wir die Leute, die etwas weiter am Anfang stehen mit ihrem Wissen, in den Pausen oder gezielt bei den Fragen mit etwas ausführlicheren Antworten, eben so ein bisschen auf dieses Niveau heben konnten von den anderen Teilnehmern, sodass dann alle gleichzeitig loslaufen konnten. Das ging bisher eigentlich immer relativ gut. Also da habe ich auch keine Angst, dass wir es in Zukunft hinkriegen.
Nee, das sehe ich also auch kein Problem. Wir haben es bisher eigentlich immer noch geschafft, dass am Schluss sowohl die vom Niveau etwas höheren als auch die etwas weiter mehr auf Einsteigerniveau waren, da haben noch alle irgendwo am Schluss gesagt, wir haben was mitgenommen. Das sehen wir ja auch jedes Mal an den Feedbacks.
Wir lassen
ja auch immer einen Feedbackbogen rumgehen und das ist eigentlich immer ganz schön, wie das so läuft.
Ganz genau.
So.
Also such dir einfach einen Workshop aus. Nordheim, wie gesagt, im Juni. Happy Shooting forscht. Es geht da aber nicht rein um Bastelarbeiten, sondern es geht natürlich auch um Fotografieren. Ich hatte von einem, mit dem hatte ich hier gesprochen, der sagte, ja, Juni weiß ich nicht, so mit Basteln, das will ich ja eigentlich gar nicht. Was will ich denn basteln? Es geht natürlich nicht nur ums Basteln, sondern es geht eben darum, wie man mit einfachen Mitteln viel erreichen kann. Dass man eben nicht im Internet irgendwo gucken muss bei irgendwelchem teuren Studiozubehör, wo man dann gleich viele 100 Euro ausgibt für Hintergründe oder für irgendwas. Es geht eben deutlich billiger und wie das geht und was man da machen kann, das wollen wir uns angucken. Natürlich werden wir auch ein, zwei Sachen basteln. Das hängt natürlich ein bisschen von den Teilnehmern ab, wie das Interesse da ist. Wenn dann alle gemeinschaftlich da sitzen und sagen, wir wollen nicht basteln, wir wollen fotografieren, dann machen wir das natürlich. Das zwingen wir dann natürlich niemanden dazu. Aber ich habe hier zum Beispiel ein schönes Grid gebastelt für einen Systemblitz, wo man ganz toll das Licht mitlenken kann. Und das will natürlich dann auch gelernt sein, also wie man das dann richtig einsetzt. Ich werde noch aus einem anderen Material ebenfalls so ein Grid basteln, also dass man wirklich ganz fokussiert mit Licht arbeiten kann. Und das Ganze für ein paar Cent. Ja, da muss man also jetzt nicht 50 Euro für ausgeben oder so. Geht ganz einfach, ganz problemlos. Lichtzelte, solche Geschichten, ja. Produktfotografie oder zu Hause ein kleines Studio einrichten, Heimstudio-Geschichten, sowas. Das wird das Thema im Juni sein. Und im Oktober steigen wir dann richtig ein in das Thema Licht. Wer schon mal was von Strobist gehört hat, der ist im Oktober richtig aufgehoben. Da werden wir erklären, wie das funktioniert, was man dazu braucht. Wir werden uns dann mal alternativ dazu ein Studio angucken. Da kommt Chris wieder mit seinen Studio-Blitzgeräten, dass man mal sieht, wo denn da die Unterschiede sind im Handling und Vor- und Nachteile mal abwägen.
Also wir machen quasi einen sogenannten Shootout.
Richtig.
12 Uhr mittags.
Sozusagen, genau. Und verfügbares Licht werden wir natürlich auch nutzen bei Porträtsitzungen und so weiter. Das heißt, es dreht sich rund um das Thema Licht und Schwerpunkt wird wahrscheinlich Strobist werden. Also für wen sowas interessant ist, der ist im Oktober richtig aufgehoben.
Übrigens, Happy Shooting forscht. Natürlich werden wir da was bauen, aber natürlich werden wir auch lernen wollen und müssen, wie man das dann effektiv einsetzt.
Richtig.
Also das ist ein zentrales Thema des Workshops. Also es ist wirklich nicht nur Bastelstunde mit Chris und Boris.
Genau. Also alle Workshops stehen ja immer noch unter diesem Hauptthema Sehen, Lernen. Das heißt, es geht immer noch um Bildkomposition natürlich, wie man da was besser machen kann, Bildgestaltung. Nur eben diesmal mit verschiedenen Schwerpunkten in verschiedenen Bereichen.
So, jetzt haben wir noch eine Mail bekommen von Moritz. Das Thema Reinigung ist immer wieder so ein Thema. Und zwar diesmal nicht die Sensorreinigung, sondern die Objektivreinigung. Schreibt er, eventuell könnt ihr etwas zum Thema Objektivreinigung erzählen. Hab da zwar die Suche bisher auf der Website bemüht, aber leider konnte ich den aufgeführten Folgen beim kurzen Durchhören nichts über Objektivreinigung, besonders Front und hinten, auch wegen Kratzervermeidung beim Putzen, etwas hören. Tja, schnell durchhören geht halt nicht bei diesem Podcast.
Dafür haben wir die Happy Shooting Datenbank, die hs-db.de. Die läuft im Augenblick ein bisschen träge. Also das Team, was sich darum gekümmert hat, das ist aus unseren Hörern hervorgegangen. Und die sind wohl ein bisschen dabei zu gucken, ob sie nicht einen schnelleren Server zum Laufen kriegen, weil das ist doch ein Ach, bisschen arg träge.
Jetzt dachte ich, die Leute wären träge.
Nee. Die sind richtig fleißig dabei. Also die haben schon wieder ein Update gemacht. Da gibt es jetzt neue Funktionen und gibt wohl auch ein paar Beta-Tester und so. Das geht ganz gut voran. Also macht da fleißig mit, tragt solche Sachen rein. Auch wenn wir kurz hier irgendwie was aus Twitter reinmachen, haut das in diese Happy-Shooting-Datenbank. Dann können nämlich andere und auch wir, wenn wir dann auf Mails antworten wollen, schnell mal nachgucken. Ah, okay, das ist nicht nur in der Folge 135, sondern das war genau bei einer Stunde 5 Minuten oder so.
Das ist quasi so ein bisschen wie bei Wikipedia. Da kann jeder so ein bisschen was mit reintun.
Genau, cool. Richtig cool. Hm. Ja, reinigen. Chris, wie reinigen wir denn?
Ja, also ich reinige, also zum einen muss beim Objektiv natürlich immer, eigentlich muss man 3 Seiten sehen, nämlich die Frontlinse, die Rücklinse, also die danach an die Kamera angedockt wird, und den Rest vom Objektiv. Also der Rest ist schon mal irgendwie, wird bei mir eigentlich nie speziell gereinigt, es sei denn, es ist immer richtig schmutzig geworden, aber das ist allein schon durchs in der Hand halten, mit der Staub und so weiter ist da weg. Dann haben wir das, was eigentlich immer, das Glasteil, was immer den Elementen ausgesetzt ist, ist eben die vordere Linse. Punkt 1, ich fasse da nicht drauf. Ich bin da so vorsichtig, was irgendwelche Fingerabdrücke und sowas angeht. Was also drauf ist, ist Staub, der wird in der Regel weggepustet. Und wenn es dann wirklich mal schlimm genug ist, ja, dann wird geputzt, und zwar eher bei einem Weitwinkel als beim Teleobjektiv, weil auf dem Weitwinkel hast du einfach eine geringere, eine größere Schärfentiefe und damit auch eher eine Chance, dass das, was auf dem Objektiv vorne drauf ist, noch scharf abgebildet wird. Bei einem Objektiv ab, sagen wir mal, 40, 50 Millimeter hast du das Problem in der Regel nicht. Das sind Staubkörner, die tauchen im Bild quasi nicht auf. Ja, reinigen. Oh, ich bin da ganz pragmatisch. Also,
wir haben ja ein Geheimtipp. Das ist dein Geheimtipp, das ist Zigarettenpapier.
Das ist einer der Geheimtipps, ja. Da wollte ich eigentlich am Schluss drauf kommen, können wir aber jetzt machen. Zigarettenpapier, jawohl. Und zwar, also man kann so diese ganzen, werden wir gleich drüber reden, wie das geht, aber man kann so diese ganzen üblichen Produkte, die man für teuer Geld kauft, naja, man kann das schon machen, spezielle Objektive, Reinigungsflüssigkeit und so weiter. Wenn mal wirklich Schmutz drauf ist, tut's aber auch Sidolin oder sonst irgendein Glasreiniger, ohne da jetzt Schleichwerbung machen zu wollen.
Oder wie sie alle heißen.
Auf ein fusselfreies Tuch, nicht direkt aufs Objektiv sprühen, weil dann kann das da irgendwie reinlaufen, sondern auf ein Tuch sprühen und dann mit dem Tuch vorsichtig abwischen. Diese Glasreiniger, die alles, womit man auch eine Brille putzt, die haben ja auch Beschichtungen gegen Spiegeln und so weiter. Alles, womit man eine Brille putzen kann, kann man auch zum Objektivreinigen nehmen. Also wer so Einzeltüchlein möchte, kann sich einfach so ein Packen billige Brillenputztücher kaufen. Ich habe bei Objektiven, wo es mir nicht ganz so kritisch ist, muss ich zugeben, nehme ich auch schon mal den Ärmel, wenn der sauber ist.
Ich wollte es gerade reinrufen und ich wollte mal gucken, an welcher Stelle das bei dir kommt. Ich mache das durchaus. Also wenn ich irgendwie merke, da sind irgendwie Verunreinigungen leichterer Art drauf, dann hauche ich das Objektiv einfach an und dann wird das mit dem Zipfel vom T-Shirt wieder sauber abgewischt.
Richtig. Das ist
natürlich achtet man ein bisschen darauf, dass das nicht gerade ein T-Shirt ist, mit dem man gerade eine Wüste durchquert hat, Richtig. Wo dann lauter Staubkörner drin sind. So nicht. Aber grundsätzlich ist so ein T-Shirt schon relativ sanft.
Ja, und für den Fall, dass dann irgendwann wirklich mal vorne in der Vergütung des Objektivs ein kleiner Kratzer drin ist, das wird euch auf den Bildern, zumindest bei normalen Menge an Kratzern, nicht auffallen. Das sieht man nicht. Das taucht nicht auf. Ja, was ich dann gerne verwende, ist eben ja das Zigarettenpapier. Also so dieses ganz normale, zickzack gefaltete Drehpapier. Und zwar hat das folgende Vorteile: Es ist unglaublich saugfähig, und zwar speziell für so Sachen wie Fingerabdrücke, Fett und so weiter. Und
was man gar nicht glauben soll, weil
was
das
man gar nicht
irgendwie
glauben
so soll, spröde.
Ja, es wirkt spröde. Und das Zweite ist, es verkratzt dir die Vergütung nicht. Und zwar funktioniert es folgendermaßen: Du nimmst dieses Zigarettenpapier, fasst es auf der einen Seite, also natürlich nicht mit der Klebeseite hin zum Objektiv, das tut man nicht, sondern du fasst das an der Klebeseite an, knüllst das so ein bisschen und dann hast du wie so einen kleinen Puschel in der Hand, Mache ich meistens so mit der rechten Hand zwischen Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen. Da habe ich so drei Finger, da knülle ich das dann so ein bisschen, halte das quasi an dem Klebestreifen fest und dann wird meistens die Front vom Objektiv angehaucht und dann und wenn man das da drüber
Ach, entschuldigen Sie, gnädige Frau, darf ich mal mit meinen Puscheln Ihren Objektiv putzen?
Nee, und dann,
hey, du Schwein!
Genau, und du hast also es erschreckt einen, dass, wenn man das erste Mal macht, weil wirklich das Papier, wenn man das so auf diese Frontvergütung so ein bisschen hin und her schiebt, das quietscht manchmal so ein bisschen, also es fühlt sich fast so an, als ob man jetzt die Vergütung abschabt. Fakt ist, was im Zigarettenpapier drin ist, und das hat mal ein Wissenschaftler und Hörer dieser Sendung, oder ich glaube Hörer von Tipps from the Topfloor, hat das mal zerlegt, was denn in dem Zigarettenpapier alles drin ist und diese einzelnen Stoffe auch wirklich mal auf Härte überprüft, weil jeder Stoff hat so seine Härte im Vergleich zu, keine Ahnung, Diamant oder sonst was. Und keiner war härter als Glas und keiner war härter als die Vergütung. Also letztendlich hast du mit einem Zigarettenpapier ein unglaublich billiges Wegwerfpapier.
Wie viel Papiere sind drin in so einer Packung?
Oh, ich weiß nicht, die gibt es in verschiedenen Größen.
20 Stück, 50 Stück,
irgendwie sowas. Ich rauche ja schon länger nicht mehr, also 50 mindestens. Es gibt auch dickere Packungen und dann hast du also... Ja, eben.
Nach was? Cent-Artikel.
Ich weiß gar nicht, was so ein Päckchen Zigarettenpapier kostet. 30, 50 Cent oder sowas. Also du hast quasi für einen Cent pro Objektiv sauber machen, hast du ein Wegwerfteil, was dann nicht wie irgend so ein... Weißt du, das Problem ist ja, wenn du... Ich mag zum Beispiel Mikrofasertücher eher nicht, weil das Problem bei denen ist, die nehmen immer schön auf, aber sie geben halt auch wieder ab. Sprich, du hast irgendwann mal verteilst du das Fett. Das heißt, du musst dieses Tuch putzen oder waschen.
Das muss gereinigt werden, ja.
Und das nächste ist natürlich, wenn du ein Tuch immer wieder verwendest, hast du immer wieder das Potenzial, dass da wirklich, dass mal irgendein Dreck drin ist, den du dann, oder ein Steinchen oder ein dickes Sandkorn, mit dem du dann wirklich einen Schaden anrichten kannst.
Jo. Hast du noch diesen Objektivreinigungsstift?
Den Lenspen habe ich auch, ja, und bin mit dem auch immer noch sehr glücklich. Also
der kostet halt ein paar Euro mehr. Wo liegt der? 15 Euro sowas?
In
der
die gibt's zwischen 8 und 15 Euro irgendwo.
So in der Größe.
Also um die
das
10
ist auch, würde ich sagen. Ist wie so ein Kugelschreiber sieht das aus, aber unten hat er eben keine Kugelspitze, sondern so einen flachen Teller quasi.
Ja,
und das damit ist, kann man auch übers Objektiv wischen. Und das haben wir mal ausprobiert auf dem Workshop, also wirklich mal absichtlich mit dem Finger aufs Objektiv drauf, dass ein schöner Abdruck drauf war. Und dann bist du da zwei, dreimal rübergegangen mit dem Ding und dann war das ab.
Das ist so eine Art wildlederartige Spitze irgendwie. Ich weiß, frag mich nicht, wie es funktioniert, aber dann
keine Ahnung,
tust du das jedes Mal, wenn du es benutzt hast, tust du es rein, drehst es zweimal und dann wird das irgendwie wieder gereinigt, dass da also keine Rückstände sind. Das ist ein komisches Zeug. Ja, das ist,
als ob das irgendwie in Kohle getaucht wird oder so. Ja, so sieht es jedenfalls aus.
Schwarzes Puder, was aber nicht auf dem Objektiv hängen bleibt. Aber es funktioniert ganz, ganz gut. Also nichts dagegen. Es ist so eines der Dinge, die man sich anschaut und denkt, was soll denn der Scheiß? Und wenn man es da mal ausprobiert, nö, so schlecht ist das gar nicht. Also, wer also nicht mit Zigarettenpapier rumrennen will, kann durchaus auch sowas mitnehmen. Sieht ein bisschen professioneller aus, gebe ich zu.
Also, Zigarettenpapier geht gut. Wenn es was Teureres sein soll, dann so ein Lenspen. Der passt auch in die Jackentasche. Und wenn mal Not am Mann ist, dann tut's dann auch mal das T-Shirt, wenn das nicht völlig versifft ist.
Richtig.
Also nicht gerade aus dem Altkleidersack greifen.
Ja, oder nicht gerade, wenn man es eine Woche angehabt hat.
Genau. So, pass mal auf, jetzt machen wir hier einen Dreiteiler. Achtung. Der Janko fragt bei Twitter: Wenn man in RAW fotografiert, macht es dann einen Unterschied, ob sRGB oder Adobe RGB eingestellt ist? Nein, es macht keinen Unterschied, denn bei RAW hast du dich noch gar nicht festgelegt, sondern speicherst roh die Daten, die kommen. Und erst, wenn du das Ganze konvertierst nach TIFF oder JPEG, stellst du deinen Farbbereich ein.
Richtig.
Dann haben wir den Steelmaker. Hey Boris, hey Chris, worauf sollte man beim Beauftragen eines Fotografen für die eigene Hochzeit achten? Gruß Steve. Ich würde mal sagen, guck dir mal seine Fotos an, lass dir das mal zeigen. Frag ihn mal, ob er schon Hochzeiten fotografiert hat, dann muss er ja ein paar Beispiele davon haben. Lass dir das mal zeigen. Und während ihr das macht, kommt ihr ja auch ein bisschen ins Gespräch. Frag ihn mal, wie er sowas angeht, wie er sowas plant oder ob er einfach nur so kurz mal erscheint und nach einer Stunde wieder weggehen will. Und dann wirst du relativ schnell ein Gespür dafür haben, ob ihr euch sympathisch seid. Das ist mal ganz, ganz wichtig, denn wenn der Typ nicht sympathisch ist und wenn er nicht auf eurer Wellenlänge schwimmt, dann wird das wahrscheinlich auch nichts Gutes werden.
Ja, also auf jeden Fall Referenzbilder von ihm anschauen und dann kannst du ihn ja vielleicht auch noch fragen, weil so eine Hochzeit ist ja dann unter Umständen schon ein sehr wichtiger Tag, den man nicht so einfach nochmal wiederholen möchte. Also frag ihn doch mal, was er so auch in puncto Backup macht. Also ob er noch eine Ersatzkamera mitbringt und so weiter. Auch daran kann man schon vielleicht ein bisschen erkennen, ob der weiß, was er tut oder nicht.
Richtig. Ja, ja, und zu guter Dritt schreibt hier der Sideshow Bob, wie muss ich Einkünfte, die ich absolut nebenberuflich durch Fotografieren erziele, versteuern?
Das hast du schon gemacht.
Das habe ich schon gemacht. Die ganz einfache Antwort ist, frag deinen Steuerberater. Die erste Beratung ist in der Regel auch kostenlos. Das sollte man vorher auch mal abklären, ob das so ist, denn ich habe auch schon bei einer Erstberatung eine heftige Rechnung gekriegt. Danach habe ich dann den Berater gewechselt. Also da gibt es auch gute und schlechte Berater. Frag den einfach, der kann es dir genau erklären, weil ich darf hier keine Rechtsberatung abgeben. Ansonsten läuft das ganz einfach so, dass du diese Ankünfte auf der Einkommensteuererklärung als Einkünfte aus nebenberuflichen Tätigkeiten angibst und dann kümmert sich das Finanzamt um den ganzen Rest. Und was da eben so an Feinheiten noch zu beachten gibt, das lass dir besser vom Steuerberater erklären, weil da vergesse ich jetzt auf die Stelle mit Sicherheit irgendwas.
Du Boris?
Ja.
Wollen wir was von dem Happy Shooting Forged Workshop vorziehen?
Wollen wir?
Wollen wir ein Do-it-yourself-Thema vorziehen? Können wir eins vorziehen,
eins,
oder?
Eins machen wir.
Also das ist jetzt ein ganz einfaches. Das ist jetzt eins, was nicht irgendwie, also das ist eigentlich fast kein Basteln. Das ist eigentlich schon zu peinlich, aber
das ist ein Billigkaufen.
Das ist ein Billigkaufen, wo man allerdings richtig was anfangen kann damit.
Und zwar ein Lichtzelt.
Genau. Wozu braucht man denn überhaupt ein Lichtzelt?
Ein Lichtzelt brauchst du immer dann, wenn du dich zum Beispiel mal erholen willst und brauchst entspannendes Licht, weil die Zellen sich auch regenerieren durch das Sonnenlicht. Und man kann es außerdem auch zur Produktfotografie zum Beispiel gut benutzen.
Man kann auch, während du drin sitzt, kräftig einen drin fahren lassen, dann hast du auch noch eine Aromatherapie. So.
Absolut, ja. So, solltest dann allerdings offenes Feuer vermeiden.
Jetzt kommen wir mal zum Thema. Lichtzelt ist natürlich klassischerweise in der Produktfotografie Kleinprodukte, aber auch größere Produkte. Letztendlich ist es, wie man schon sagt, Lichtzelt von außen mit Licht drauf
gefeuert. Der Trick ist eigentlich, man möchte ja bei Produktfotografie in der Regel keinen harten Schatten haben. Es sollen weiche Schatten sein oder das Objekt soll sogar schwebend dargestellt werden. Kennt ihr so klassische eBay-Fotos, Katalogbilder, sowas von einzelnen Produkten, einzelne Schraube oder sowas? Ja, und dann kann man jetzt entweder dahergehen und mehrere Blitzlichter nehmen mit großen Softboxen von allen Seiten und das versuchen. Oder man packt das Objekt der Begierde einfach in eine Softbox quasi genau. rein, nämlich in das Lichtzelt.
So,
jetzt. Und kann dann von außen einfach mit Lampen oder Blitzen feuern.
Richtig, jetzt kann ich in den Fotoladen gehen und kann so richtig teuer so ein Ding kaufen. Naja, richtig teuer nicht, aber ich sag mal so 30, 35, 40 Euro für so ein kleines
Pop-up-Lichtzelt. Kannst auch über 100, 200 Euro ausgeben.
Kannst wenn du das, auch, ja.
Ja.
Geht aber billiger.
Ja, und zwar 3,50 Euro.
Nee.
Doch. Das ist von Meet the Gimp. Der Rolf hatte das wohl erwähnt und das hat mir der Robbie Bär über Twitter mitgeteilt. Und zwar gibt es bei IKEA den Yell-Wäschesack mit Gestell. Den gibt es in verschiedenen Farben, unter anderem eben auch in Weiß. Ja, der kostet 3,50 Euro. Ich stelle den Link mal bei happyshooting.de mit rein.
Ich sehe das gerade, ja, das ist klasse. Also in Blau könnte das natürlich einen ziemlichen Blaustich geben bei deinen Fotos. Das Bild hier ist in Blau.
Absolut,
aber in Weiß ist der neutral und wenn man dann eben von außen mit Blitz drauf hält, dann hat man drinnen ein sehr diffuses Licht. Also quasi richtig. Nur Licht und keine Schatten mehr, wenn man das richtig anstellt und auf die Weise.
Also jetzt genau diesen Wäschesack habe ich nun nicht ausprobiert, aber ich nehme an, dass man den auch hinlegen kann, sodass die Öffnung eben vorne und nicht oben ist.
Gehe ich von aus,
ja. Das macht das Handling etwas einfacher.
So macht man das auch übrigens bei den Lichtzelten. Man hat quasi vorne eine Öffnung und da stellt man dann das Subjekt rein auf einen wie auch immer gearteten Untergrund. Also da kann man zum Beispiel jetzt ein Stück weißes Papier reintun, so als Hohlkehle, das also quasi das nach hinten noch nach oben wegfadet. Damit hat man diesen unendlichen Hintergrund, hat also keinen Knick hinten. Hinten, wo die Wand auf den Boden stößt quasi. Tja, damit mal experimentieren, das finde ich spannend. Wenn man es ganz geschickt macht, wenn man eine Kamera hat, wo man nur einen Aufsteckblitz oben drauf hat, dann kann man das vielleicht sogar so machen, dass man den Blitz außerhalb dieses Wäschesacks und das Objektiv im Wäschesack hat.
Ja, dann bist du natürlich mit dem Fotografierwinkel etwas eingeschränkt.
Ja, aber muss
dann
man
kommen
probieren.
Wieder die, dann kommt wieder diese alte 70er-Jahre-Lampe mit diesem Lichtleitfasern da.
Genau. Und dann, ich sag mal, mit 3,50 Euro für so einen Wäschesack lässt sich ordentlich experimentieren.
Also ich glaube, damit machst du auch nichts falsch. Und wenn du hinterher feststellst, das ist nichts für dich, dann kannst du aber noch die Wäsche reinschmeißen.
Richtig.
So. Ja, Mensch, Chris, 1:18 haben wir hier auf dem Ticker.
Wow, das ist ja, also
Wir
entschuldigen uns in aller Form bei allen Hörern, dass wir schon wieder so eine fette, lange Sendung machen. Aber
die nächste wird kürzer.
Wir kommen zum Schluss. Wir haben noch eine aktuelle Aufgabe laufen.
Richtig, und die heißt Weich. Die läuft jetzt noch bis jetzt, wo ihr das hier hört, wenn ihr das am Donnerstag hört.
Und wir vergeben
das heißt, die Auflösung gibt es nächste Woche. Und diesmal gibt es eine neue Aufgabe. Und die hast du dir ausgedacht?
Ja, hart.
Wie einfallsreich. Also, die neue Aufgabe ist hart. Das heißt, ihr macht erstmal ein aktuelles Foto natürlich. Läuft wieder 2 Wochen. Tag bei Flickr ist dann HS. Hart und bitte in die Happy Shooting Gruppe. Ja, und wer mehr wissen will, der schaut auf happyshooting.de.
Ja, und
dann
jetzt
oben mal auf Bilder klicken und unten gibt es die FAQ, wie das alles funktioniert.
Genau, und jetzt tut uns einen Gefallen, schickt nicht alle Bilder von Steinen und solchen Geschichten ein. Man darf das hart gerne auch mal interpretieren auf eine, wie auch immer, kreative Art und Weise. Also
ja,
das kann ja wirklich alles Mögliche bedeuten.
Und denkt daran, dass Pornografie bei Flickr zensiert wird.
Ich hab's gedacht, ich wollte es nicht sagen. Herr Nienke.
Ja, meine Güte.
Nein, das ist nicht leicht mit dir. Das ist ganz schön hart.
Ja.
Geräuschrätsel. Spiel's noch mal kurz ab.
Ja, ich hau noch mal rein.
Ja,
so, ich hör's, wer hat's erraten?
Du musst es ein bisschen mehr aufdrehen, das hört man echt kaum. Aber egal.
Ja.
Wer hat's erraten? Es ist eine, ne? Tada.
Es ist eine Rollei.
35 TE.
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht? Nein, also ernsthaft, wir haben in den Shownotes happyshooting.de, die Shownotes haben wir einen Link zum Artikel in Wikipedia. Da sieht man die mal noch auf dem Bild. Wenn man die sieht, dann kann es also durchaus sein, ja, die kenne ich. Das ist so eine kleine Sucherkamera, Kleinbildkamera und die kennt man vom Sehen her. Das ist auch schon ein sehr deutlicher Klassiker. Die gibt es. Seit wann gibt es sie denn? Irgendwann in den 60ern wurde die, glaube ich, zusammengeschraubt zum ersten Mal. Also ist schon ein echter Klassiker.
Ja, so. Apropos sehen und kennen. Ich kenne Pizza selbst gemacht und die werde ich mir jetzt gleich mal ansehen gehen.
Ha! Hast du heute Pizzaabend? Ha.
Heute gibt es Pizza selbst gemacht, jawohl.
Das ist doch schön. Dann geh mal ansehen, da bist du ja schon quasi in Gerüchen gebadet und völlig...
Ich bin eigentlich ständig in Gerüchen gebadet, aber die sind nicht immer gut.
Ich will jetzt nicht mehr dazu wissen, Boris.
Too much information.
Ich würde sagen, wenn ich dir ins Lichtzelt pupse und nee, lass mir das. Ich wünsch dir einen guten Appetit. In diesem Sinne. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Wir haben übrigens Packet Loss, 0,5%. Nur so zwischendurch immer wieder mal.
Packet Loss?
Mhm.
Das hat die Post auch ab und zu.
Mhm.
Da bin ich wieder.
Gut. Das nächste, Thorsten aus Kassel, wollen wir zum Wohl.
Ich schieb's mal ein bisschen nach oben und zwar wo schieb ich's denn mal hin? Wir haben hier diesen ganzen Nachkrach-Gyros-Krams.
Schieb's und dann dir doch sonst wohin.
Das glaubst du.
Also das kann man dich denn mit gar nichts beleidigen?
Das ist schwer.
Deshalb funktioniert das mit uns ja auch.
Ja, zum Glück.
So.
Genau so. Und nicht anders.
Können wir jetzt endlich.
Jetzt können wir endlich.
Halt, stopp. Bevor wir aufnehmen, such du dir doch bitte noch ein Geräuschrätsel raus.
Ich suche ein Geräuschrätsel.
Weißt du, wenn sich das Lichtzelt dann so nach außen ausbeult, wenn das dann so fumm.
Ja, egal. Ja.
Also, können wir jetzt
Jetzt muss ich nochmal auf aktualisieren klicken.
Dann gehe ich jetzt nochmal Pipi machen. Bis gleich.
Mann. Trink nicht so viel Kaffee, muss nicht so viel schiffen.
Also das dann als Porträtlichtzelt. Also da hätte man wirklich einen drin. Also ich meine, hätte man.
Ja. Muss man aber nicht.
Muss man aber nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Irgendwie ist, glaube ich, meine Zeit des Fäkalhumors. Ja.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de.
Photocastnetwork.com, your photography resource in the podosphere. Photocastnetwork.com.